Erkennst du, wer sich hinter den Bildern verbirgt? Da ist ein Körble, da ist ein brennender Dornbusch, da ist einer mit Steintafeln. Wer ist das? Mose, genau. Ich zeige jetzt ein paar Bilder von Personen und immer wenn du sie erkennst, darfst du ganz sagen. Wer ist das hier? Da läuft einer auf Wasser. Der Petrus, genau. Und ganz bekannt ist der Hahn, wenn der kräht. Petrus. Genau, da haut es einen vom Pferd, weil ihm begegnet Jesus, Paulus. Und sein Leben wird anders. Er hier sieht Sterne. Abraham, genau. Und dann soll er doch tatsächlich seinen Sohn opfern. Boah. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Wer könnte das sein? Boah, Mensch, sofort. Das ist Esther. Sie kommt zu ihrem Mann, sie ist Königin, aber ohne Audienz und das war absolut verboten. Die geht die Gefahr ein, getötet zu werden, weil sie für ihr Volk eintritt. Jetzt wird es noch kniffliger. Erste Christin in Europa, Lydia, genau. Sie wird von Paulus getauft. Und sie hat so einen roten Purpurmantel an. Sie ist Purpurhändlerin. Ihr seid gut. Wer ist das? Ja, genau, Mutter Teresa, ganz bekannt. Kennst du auch die? Genau. Wir sind in China. Das ist Gladys Aylward. Sie hier, sie betet als kleine Kind, ich möchte blaue Augen haben wie meine Mama, aber Gott erhört ihr Gebet nicht. Und später in Indien ist sie Missionarin und dann weiß sie, warum Gott ihr Gebet nicht erhört. Sie sieht aus wie eine Inderin. Wer ist das? Amy Carmichael. Kennst du auch sie? Die war neulich beim Frauenfrühstück Referentin Magdalene Kellermann. Kennst du auch den? Das ist unser Gerhard. Und jetzt könnte ich noch ganz viele Bilder zeigen. Warum zeige ich dir diese Personen? Die haben alle was gemeinsam. Aber erstmal will ich dich um etwas bitten. Wenn du bitte jetzt gedanklich mal in dein Zimmer gehst, in deine Wohnung, in dein Haus, guck dich mal um. Was siehst du alles? Und jetzt stell dir die Frage, von all dem, was ich da sehe, was mir gehört, auf was könnte ich spielend leicht verzichten? Und wo würde es mir echt schwer fallen, wenn ich das nicht mehr hätte? Heute geht es, wir haben es gehört, um Ressourcen, wie reich wir sind, was wir alles haben. Herrlich, Gott schenkt uns so vieles. Wenn ich bei mir durchs Pfarrhaus gehe, worauf ich gar nicht gerne verzichten würde, meine vielen Bücher. An denen hänge ich, nicht nur wegen ihrem Inhalt, sondern weil da auch ganz viele Erinnerungen, Studium und so weiter dranhängen. Neulich war einer meiner Brüder zu uns zu Besuch und er hat meine Regale gesehen, wie sie teilweise schon übereinander liegen und überquillen. Hat er gesagt, Martin, die liest doch nie wieder. Trenn dich davon. Und ich habe gesagt, das geht ja gar nicht überhaupt. Das, auf keinen Fall. Bücher aussortieren darf nicht mal meine Frau. Die sind heilig. Auf was könntest du nur schwer verzichten? Bei meinem Bruder, der da war, das sind die Bonsais. Das ist sein Hobby, seine Leidenschaft. Vielleicht ist es bei dir das Fahrrad. Oder die Eisenbahnanlage im Keller, die DVD-Sammlung. Wie schön, dass Gott uns das alles gönnt, dass wir es alles haben dürfen, wir uns dann freuen können, es fröhlich gebrauchen. Auch das, was in den Augen anderer so völlig unnötig ist. Ich will mit dir einen Text angucken aus der Bibel. Und der fordert mich echt heraus. Apostelgeschichte 4. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Keiner betrachtete etwas von seinem Besitz als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Mit großer Kraft traten die Apostel auf und bezeugten, dass Jesus der Herr auferstanden war. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Keiner von ihnen musste Not leiden, denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkaufte der, der ein Grundstück oder ein Haus besaß, dies und stellte den Erlös zur Verfügung. Er legte das Geld den Aposteln zu Füßen. Davon erhielt jeder Bedürftige so viel, wie er brauchte. So machte es auch Josef, ein Levit, der aus Zypern stammte. Die Apostel nannten ihn Barnabas, das bedeutet der Tröster. Josef verkaufte einen Acker, der ihm gehörte. Den Erlös stellte er der Gemeinde zur Verfügung und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Jetzt müsste ich auch von diesem Josef ein Bild dazufügen zu denen, die ich gerade gezeigt habe, habe aber keins. Das ist doch echt enorm. Warum macht er das? Stell dir das mal vor, du hast einen Acker, den bewirtschaftest du, der wirft ordentlich Gewinn ab und den verkaufst und gibst es der Gemeinde, das Geld, damit die Armen und so weiter. Andere machen das mit ihrem Haus, vermutlich nicht mit dem, wo sie drin wohnen. Da haben wahrscheinlich einige Häuser, die sie vermieten. Und die Mieteinnahmen gehen flöten. Sie geben das Geld der Gemeinde. Wahnsinn. Warum machen die das? Die machen das, der Kernsatz ist, die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Nirgends wird gesagt, dass sie das aus Pflichtgefühl machen. Keiner übt Druck aus, keiner zwingt zu was, sondern das machen die, weil es ihnen ein inneres Bedürfnis ist. Sie ehren so Gott und dienen den Menschen. Die machen das absolut freiwillig. Wir reden heute über Ressourcen, über Besitz, über Geld, aber auch noch viel mehr, Zeit, Gaben. Und wenn wir darüber reden, dann darf nie und nimmer der Eindruck entstehen, der will, dass ich muss jetzt. Nein, auf keinen Fall. Alles, was du hast, behalte es gerne. Wenn, dann muss es ein inneres Bedürfnis sein. Schauen wir uns die Leute vom Anfang noch mal kurz an. Der Petrus, er wollte Boot und Netze stehen und liegen lassen und Jesus hinterher. Der Paulus, er wollte umherreisen im ganzen Mittelmeerraum und Gemeinden gründen, keinen festen Wohnsitz haben. Abraham, er wollte seine Heimat verlassen. Mutter Teresa, sie wollte es genau so machen, wie sie es gemacht hat. In hohem Alter wurde Mutter Teresa mal gefragt, sie haben so viel Entbehrungen erlebt, sie haben so viel Not gesehen, würden sie es wieder so machen? Und ohne groß nachzudenken hat sie gesagt, jawohl, natürlich, für die Ärmsten in Kalkutta. Was haben all die Personen gemeinsam? Sie können verzichten. Sie können teilen. Ressourcen teilen. Sie können hergeben von dem, was sie haben, zugunsten von was viel Größerem. Sie können weggucken von sich und zu anderen gucken, wie kann ich für dich da sein mit dem, was Gott mir gibt. Gladys Elwood, sie weiß sich von Gott berufen, ich soll Missionarin in China werden. Doch dann die große Enttäuschung, boah, Chinesisch ist so schwer und so kompliziert. Sie rafft diese Sprache einfach nicht. Die Missionsgesellschaft beschließt, nicht aussenden. Aber sie weiß sich doch berufen, Jesus will, dass ich Missionarin in China werde. Und sie zahlt ihre Überfahrt mit dem Schiff selbst, reist auf eigene Faust aus, ohne Absicherung, ohne irgendwas. Für eine Frau alleinstehend damals echt hochgefährlich. Sie kommt dort an, später leitet sie in China ein Waisenhaus, wird zum Segen für ganz viele. Dann fallen japanische Truppen ins Land ein und sie nimmt diese ungefähr 100 Waisenkinder und wagt es, sie über die Berge zu führen. Und dafür ist sie vor allem bekannt geworden. Sie bringt ihre Schützlinge in dieser waghalsigen Aktion in Sicherheit, gerettet. Sie opfert sich auch für diese Waisenkinder. Und die meisten von ihnen kommen zum Glauben. Welche Ressourcen setzt sie ein? Heimat, Sicherheit, Ansehen, Geld und so könnte ich gerade weitermachen. Warum? Weil sie sich berufen weiß. Paulus, was hätte der für eine Karriere machen können? Studiert beim Gamaliel, einem der berühmtesten Lehrer seiner Zeit. Und er brennt so für seine Sache, er wird Sonderbeauftragter des Hohen Rates, Aufgabe Christen gefangen nehmen. Die machen ständig Ärger, bringen alles durcheinander. Unterwegs begegnet ihm Jesus und sein ganzes Denken wird auf den Kopf gestellt. Er begegnet dem, den er verfolgt, und jetzt wird er Christ. Und dann geht nochmal in Ausbildung bei ganz einfachen Leuten. Er findet Anschluss in einer Gemeinde in Antiochien. Er wird dort Ansehen, Position, ein begnadeter Prediger, guten Ruf. Und dann plötzlich kommt Gott auf die Idee, du sollst Wanderprediger werden. Und Paulus geht. Die Gemeinde sendet ihn und Barnabas aus. Er verlässt die Sicherheit, er verlässt Freunde, er verlässt die Gemeinde, er verlässt seine neue Heimat. Er verlässt alles zugunsten von was viel Größerem. Gott dienen und meinem Nächsten dienen, mit dem, was ich habe und kann. Und was für Gefahren er erlebt hat, zigmal ausgepeitscht, mehrfach dem Tod nahe. Am Ende landet er in Rom. Dort stirbt er, man weiß die Umstände nicht ganz genau, aber es war ein gewaltsamer Tod. Sogar seine Ressource, mein Leben, setzt er ein. Jetzt sind du und ich nicht Paulus und wir alle, nicht alle sind berufen, Wanderprediger zu werden. Aber was wäre, wenn? Wir reduzieren Ressourcen oft auf Finanzielles, aber es ist doch viel mehr. Heimat, Ansehen, guter Ruf, Gesundheit. Amy Carmichael, sie reist aus nach Indien gegen den Rat ihrer Ärzte. Sie ist schwer krank. Ist das Leichtsinn? Ist das Gottvertrauen? Beispiel aus meiner Verwandtschaft. Einer meiner Brüder hat BWL studiert, hat einen guten Abschluss gemacht, sofort einen tollen lukrativen Job bekommen, ordentlich Geld verdient. Dann aber, wie bescheuert, haben ganz viele aus meiner Familie gesagt, kündigt der doch und geht auf Bibelschule. Zwischendurch hat er geheiratet, Kind bekommen und dann gehen sie nach Afrika. Und als Finanzmensch ist er da auf einer Missionsstation. Ansehen, Karriere, Geld, vergeudete Gaben, vergeudete Möglichkeiten und vergeudetes Leben. Das hat er ganz oft gehört, aber er wusste es besser. Wenn Jesus ruft, dann. Was hat es mit dir zu tun? Ich glaube, wir Christen, unser größtes Problem ist mangelndes Vertrauen. Was sagt Jesus in der Bergpredigt? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Glaubst du das? Prägt das so sehr, dass ich meine Bücher hergebe und du dein? Vertraue ich ihm denn, dass er für mich sorgt, auch dann, wenn ich von meinen Ressourcen was abgebe, wenn ich teile? Vertraue ich ihm mehr als meinem Sicherheitsbedürfnis, als dem, was mir Heimat gibt? Bei vielen Missionaren ist die Versorgung im Ruhestand mehr als ungesichert. Viele landen in Altersarmut. Vielleicht kennst du die DPM, sie arbeitet in Südamerika und in Deutschland. Dort mache ich ehrenamtlich im Vorstand mit und wir machen gerade einen Prozess durch. Wir wollen selbstverständlich vorsorgen, dass unsere Leute im Alter abgesichert sind. Aber das beinhaltet für uns auch, wir vertrauen auf Jesus bis hinein in das für uns nicht Überschaubare. Was ist in 30, 40 Jahren? Wir wissen es nicht, aber wir vertrauen. Wir rechnen mit ihm. Jesus kann mehr Geborgenheit und Gelassenheit geben als jedes volle Sparbuch. Er kann mehr Heimat geben als deine wohlig eingerichtete Wohnung. Er kann mich so ausfüllen, dass ich für ihn und seine größere Sache, Eltern und Freunde, verlasse, auf ein Häusle verzichte und so weiter. Was wäre, wenn? Jesus weiß doch um meine Bedürfnisse und er sagt, kümmere du dich um mein Reich. dass ich bekannt werde, dass von mir geredet wird. Und ich kümmere mich um alles andere. Wenn das uns klar ist, Jesus sorgt für mich, ja, worauf wartest du? Was hindert dich? Kümmere dich um das, was in den Augen Jesu wirklich wichtig ist. Sein Reich, dass andere von ihm hören, dass andere Vertrauen lernen. Setz deine Zeit ein, dein Geld und wenn so sein soll, deine Heimat, dein Haus und so weiter. Er sorgt für dich, er vergisst dich nicht, niemals. Das ist sein großes Versprechen. Und wenn dein Leben anders ist als das von allen anderen, es wird das Beste sein, weil er sich kümmert. Dir wird alles andere zufallen. Der Gott der Fülle, der Gott der Möglichkeiten, der unbegrenzten Möglichkeiten, der öffnet seine Hände, um dir die Hände zu füllen. Ich glaube, das Kriterium ist, ein Herz und eine Seele waren sie. Sie haben erkannt, welche Rolle will Jesus in meinem Leben spielen. Er lebt in mir, dieser Jesus mit seiner Kraft, mit seinen Ressourcen. Und ich bin dafür da, dass Jesus durch mich dich beschenkt. An dir handelt. Ein Herz und eine Seele. Beim einen heißt das, ich koche alle 2 Tage in einer Armenküche oder mache mit beim Tafelladen, um so Gott zu lieben und meine Nächsten. Beim anderen heißt es, ich nehme mir an einem Nachmittag in der Woche Zeit, um für Gespräche da zu sein und diene so Gott und meinem Nächsten. Und beim dritten heißt es, ich verlasse Familie, Freunde, Gemeinde und gehe in ein anderes Land, um so Gott und Menschen zu lieben. Und Gott füllt die Hände. Und das Erstaunliche, wie die erzählen, die das machen. Und wie die schwärmen, boah, ich habe Gott erlebt. Der ist so real in meinem Alltag. Und das gibt dem Glauben Auftrieb. Wenn ich mich um ihn und sein Reich kümmere, dann kümmert er sich um mich. Wenn ich den Platz einnehme, den er für mich vorgesehen hat, dann segnet er mich. Und ich glaube, bin überzeugt, Gott wird nie von dir was fordern und es dir nicht zurückgeben. Darum, wenn er dich ruft, dann gehorche. Investier dich und deine Ressourcen und du wirst das beste Leben haben, weil er sich kümmert. Und wenn auch andere den Kopf schüttelt und dich nicht verstehen, völlig egal. Und wenn Jesus Entbehrungen für dich vorgesehen hat, egal, es wird das beste Leben sein. Frag Missionare, warum sie immer und wieder ausreisen und nicht daheim auf dem Sofa bleiben. Frag Mitarbeiter, warum machen sie jede Woche das und das? Frag Josef, warum verkauft er seinen Acker? Lies all die Geschichten in der Bibel, Paulus, Petrus, Abraham, warum macht er das? Es hat mit ihrem Glauben zu tun, sie wollen Gott dienen und ihrem Nächsten. Sie haben verstanden, Jesus, du hast so viel für mich getan und jetzt tue ich was für dich. Du hast mich beschenkt und jetzt beschenke ich dich und den anderen. Ich nehme meinen Platz ein, den Jesus für mich vorgesehen hat, sein Reich mitzubauen. Ressourcen, wir sind ja in unserer Reihe bei den Sonntaggottesdiensten bei diesem Adler und der fliegt. Aber bis der mal fliegt, oft sitzen wir wie diese beiden am Rand vom Nest und dann fragen wir uns, soll ich nicht? Mein Job ist es, dir Mut zu machen. Nicht dich zu schubsen, aber dir Mut zu machen. Wage es. Probier es aus. Dir passiert nichts Besseres, als dass du dich diesem Jesus anvertraust, dass du dich ihm auslieferst mit dem, was du bist und was du hast. Und dann erlebe, wie Fliegen ist, getragen von Gott. Es bleibt immer ein Wagnis, ein Sprung. Aber nochmal, dir wird nichts Besseres passieren, weil er verspricht, tu, wozu ich dich rufe und ich kümmere mich um alles andere. Darum eine Frage an dich. Am Eingang hast du so einen Zettel bekommen und einen Stift. Wenn du willst, beantworte diese Frage. Welche Ressource will ich nächste Woche Gott zur Verfügung stellen? Welche Ressource will ich nächste Woche Gott zur Verfügung stellen? Jetzt kannst du vielleicht auch antworten, oh, alles, mein ganzes Leben, aber mach's konkret. Nächste Woche, was könnte es sein? Ich mache mal ein paar Beispiele. Wenn du die Ressource Zeit einsetzen möchtest, dann schreib Zeit auf und aber gleich wofür. Diese Woche hat mich eine Frau angerufen und hat gesagt, ich würde gerne einen Nachmittag mit Kaffee und so weiter machen für die Ukraine-Geflüchteten. Können wir das im Gemeindehaus machen? Ich habe gesagt, super, wunderbar, machen wir. Oder du nimmst dir vor, meine Ressource heißt Zuhören, Gespräch. Dann schreib das auf und schreib dazu gleich, ich besuche vielleicht diese Familie mit der dementen Oma. Oder du sagst Ressource Geld. Dann schreib auf, wie viel und für was. Oder deine Ressource ist, ich habe ein großes Haus und lebe ganz allein da drin. Überleg dir, für wen könnte das denn gut sein? Wen nehme ich auf? Oder welche Gruppe stelle ich dieses Haus zur Verfügung? Neulich ist eine ältere Dame hier in Kirchberg gestorben und die Kinder haben das Haus geerbt. Und dann kamen die Menschen aus der Ukraine und sie haben das ganze Haus Gott zur Verfügung gestellt und den Ukrainern gegeben. Das hat mich echt beeindruckt. Sind Beispiele. Überleg dir, was ist deine Ressource? Wie will ich dir jetzt nächste Woche Gott zur Verfügung stellen? Und vielleicht machst du das ja schon. Dann schreib es trotzdem auf, was du schon machst. Und bestätige dich einfach nochmal selber. Bestätige dich, vergewissere dich. Das will ich wirklich tun. Hör auf Gott und schreib es auf einen Zettel. Dafür nehmen wir uns einfach ein bisschen Zeit. Jesus sagt, trachtet zuerst als Allerwichtigstes nach meinem Reich, nach meiner Gerechtigkeit. Und ich kümmere mich um alles andere. Das finde ich das richtig, das Schöne. Gott will jeden Einzelnen von uns gebrauchen. Jeder ist gewürdigt mitzumachen mit seinen Ressourcen und ganz sicher nicht zu unserem Nachteil. Ich finde es immer wieder spannend zu hören, wie ist es denn bei anderen? Wie erleben die Gott? Und jetzt haben sich zwei bereit erklärt, dass sie uns erzählen, wie ist es bei ihnen, mit ihren Ressourcen Gott zu geben? Ich darf die zwei jetzt vorbitten ans Mikro, dass ihr erzählt.
Okay, super. Ich bin die Caroline, ich bin 30 Jahre alt. Und ich darf euch jetzt was erzählen, was ich erlebt habe mit Gott. Und zwar hatte ich Ende letztes Jahr das Gefühl, ich soll irgendwie meine Arbeitszeit reduzieren und irgendwie mehr Raum und Zeit machen. Aber ich wusste nicht genau, wofür. Aber gut, habe ich gemacht. Arbeitszeit reduzieren ist ja eigentlich auch nicht schlecht, gell? Ein bisschen mehr Freizeit vielleicht. Bei der Arbeit war es, ja, stoß es nicht so ganz auf Verständnis. Aber ich habe es durchgezogen und habe dann jetzt mit Beginn dieses Jahres jetzt keine 40-Stunden-Woche mehr, sondern ein Stückchen weniger. Genau, und gleichzeitig war ich in den letzten Zügen von meiner Ausbildung als Seelsorgerin und wusste nicht so genau, wie geht es jetzt weiter oder soll ich weitermachen. Und da hat sich eine Möglichkeit aufgetan, nämlich, dass ich eine weitere Ausbildung mache als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und ja, das klang richtig cool. Ich hatte irgendwie auch so das Gefühl, ja, das mache ich jetzt. Das waren genau die Stunden, die ich gebraucht hätte, die ich meine Arbeitszeit reduziert habe. Und ja, ich habe darüber gebetet und gedacht, ja, ist ja was Gutes, gell? Also kann ich ja auch gut einsetzen in der Gemeinde und so weiter. Also habe ich noch ein bisschen gewartet und dann gesagt, okay, ich melde mich jetzt an, weil das passt einfach richtig gut. Genau, ich wollte mich anmelden, hatte auch schon alle so Termine in meinen Kalender eingetragen. Ich plane immer sehr gerne, also trage ich gerne Termine in meinen Kalender ein. Genau, wollte mich anmelden und dann kam halt raus, es gibt keine freien Prüfungstermine mehr. Also ich brauche die Ausbildung nicht machen, weil beim Gesundheitsamt schon alle Prüfungstermine belegt sind. Und ich war voll enttäuscht und habe gedacht, hä, komisch. Ich dachte, ich soll jetzt das machen, ich soll da meine Zeit investieren und habe dann ja, ganz traurig alle Termine, die ich in meinen Kalender eingetragen hatte, bereits dann wieder rausgelöscht und währenddessen habe ich Lobpreismusik gehört und auf einmal kam da ein Lied, das hatte ich davor noch nie gehört und ich höre eigentlich richtig viel Lobpreismusik und in dem Refrain singt die Frau "I give you permission to interrupt my plans", also frei übersetzt, Gott, ich gebe dir die Freiheit, auch meine Pläne durchzukreuzen. Also du darfst auch, wenn ich Pläne mache, da einschreiten. Und warum erzähle ich das? Ich will Mut machen, Gott mit einzubeziehen in eure Pläne, in dem, wie ihr eure Ressourcen auch hergibt. Und ich glaube wirklich, so die Ressource Zeit ist irgendwie so das Kostbarste, was wir auch heute haben, gerade auch meine Generation oder die jüngeren Generationen. Uns geht allen so gut und das, was wir geben können, ist einfach Zeit. Genau.
Also ein Teil von meiner Arbeit in der Firma ist, wenn neue Projekte anstehen, werde ich oft mit einbezogen. Und das Erste, was man macht, ist, okay, das ist das Ziel. Und was brauche ich jetzt dazu? Welche Ressourcen? Finanzielle, dass man EDV optimieren muss, dass man vielleicht einen Mitarbeiter braucht und, und. Also was brauche ich alles dafür? Dann wird es besprochen, bevor man startet und entweder man zieht es dann so durch oder man tut das Ziel reduzieren und sagt, wir haben nicht so viele Ressourcen, wir müssen ein bisschen anders machen. Aber das Wichtigste ist, ich habe immer als Grundsatz Ressourcen zur Verfügung. Und ich habe jetzt mit Gott was ganz anderes erlebt, also entgegen von dem, wie meine ganze Erfahrung in meinem Leben bis jetzt war, dass man sich auf Ressourcen auch verlassen kann. Vor 3 Jahren ungefähr, ja, das ist jetzt mittlerweile 3 Jahre her, wurde es mir wichtig, was für Bausteine können wir vielleicht auch bei uns im Gottesdienst einbauen, welche andere Gottesdienstformen. Aber ich habe mir gesagt, das kann ja auch noch eine Begeisterung sein. Oder kommt es wirklich von Gott? Will der das von mir, dass wir in der Richtung weitermachen? Und damit es nicht passiert, dass das nur eine eigene Idee, eigene Begeisterung ist, habe ich dann damals mit meinem Hauskreis, dann mit Martin und anschließend dann mit dem Kirchengemeinderat gesprochen. Weil ich gesagt habe, wenn man sowas macht, dann muss es wirklich auch von anderen kommen, dann ist das nicht nur eine eigene Idee. Und ich habe dann mit niemand sonst in der Gemeinde darüber geredet, großartig, weil ich absolut nicht wollte, dass irgendwie Gerüchte entstehen oder dass ich Unruhe in die Gemeinde bringe, dass ich jetzt von meiner Seite aus eine tolle Idee habe, aber der Kirchengemeinde sagt zum Beispiel jetzt, das ist noch nicht dran. So, ich war dann im Kirchengemeinderat und das war ein super Gespräch, ziemlich offen und die haben mir dann auch gesagt, okay, mir ist ganz gut, wenn wir so einen Gottesdienst haben, damals haben wir ja Sonntag noch nicht gehabt vom Namen her, dann machen wir das und dann dürft ihr auch immer wieder was Neues ausprobieren. Aber was ich nicht hatte, entgegen meiner sonstigen Erfahrung, ich hatte keine Ressourcen, ich hatte niemand, ich hatte keinen Mitarbeiter, gar nichts. Und dann kam genau die Frage, die ich eigentlich befürchtet hatte, ja, Kalli, was hast du denn, wie viele Mitarbeiter hast denn du, wer würde denn da alles mitmachen? Und dann musste ich damals wirklich blank sagen, ich habe niemand. Ich habe niemand gefragt, ich habe keine Ressource, wir haben auch noch keine Finanzen. Inzwischen haben wir ja einmal ein Opfer eingelegt, da sind Hunderte von Euro zusammengekommen. Im ersten Gottesdienst haben wir fast über 30 Mitarbeiter gehabt, auch heute sind es 23 Mitarbeiter. Und das sind Ressourcen, die geschenkt wurden. Also ich hatte keine, oder wir hatten keine, null, und musste mich wirklich darauf verlassen, trachte nach dem Reich Gottes, so würde euch alles zufallen. Wenn es wirklich von Gott ist, dann würde auch diese Ressource füllen. Und heute haben wir gerade wieder einen Fall gehabt, die Christina ist krank geworden, die macht ja Seelsorge und ausgefallen. Wir hatten, ja, und dann kam Caroline, du Kalli, ich habe gehört so und so, ich würde da gern mitmachen. Und so sorgt Gott dafür. Das sind die praktischen Sachen. Und das ist das, wo ich euch auch Mut machen will. Auch wenn ihr vielleicht mal als Ressource nicht habt, Gott wird es euch schenken. Aber ich muss mich darauf einlassen. Ich muss das Risiko eingehen und sagen, ja, Gott wird dafür sorgen. Auch wenn ich es noch nicht in der Hand habe, wie wir die zwei Jungadler gesehen haben. Ich stehe vorm Rand, ich bin noch nicht geflogen, aber ich weiß, ich könnte fliegen und ich verlasse mich drauf und fliege dann los. Und auch dann werde ich es erst erfahren, wie Gott dann wirken kann.
Vielen Dank euch beiden. Es wird euch alles zufallen. Das ist sein großes Versprechen. Wir können investieren, einsetzen, weil sein Versprechen steht. Ist es wirklich so bei dir? Jesus first? Jesus zuerst? Sein Versprechen steht. Ich bitte euch aufzustehen, wir beten. Jesus Christus, du an Nummer eins. Und dann wird unser Leben so richtig gut. Das widerspricht manchmal jeder vernünftigen Logik. Aber das ist dein Versprechen. Das ist das Evangelium. Mach uns bereit, dich an Nummer eins zu stellen und dann auch lernen loszulassen von Dingen, die uns lieb sind, weil du rufst, weil du uns zeigst, wo du uns gebrauchen möchtest. Danke für alle, die Zeit einsetzen und da sind für dich und für andere und so dienen. Danke für jeden, der Geld hat und davon abgibt. Danke für alle, die Heimat, Freunde, Gemeinde verlassen, weil du rufst, weil du was Großes vorhast. Und es wird immer das beste Leben sein. Danke, dass das Versprechen steht, dass wir uns darauf verlassen können. Und wenn wir jetzt in die nächste Woche gehen, dann siehst du, was wir aufgeschrieben haben. Gib uns Mut und Freude dran, das wirklich zu tun. Wir wollen da sein für dich, unseren Glauben im Alltag praktisch leben. Hilf du uns dabei. Wir sind wie Adler am Nestrand und jetzt zeig uns, wie Fliegen geht. Dir vertrauen wir uns an. Dich beten wir an.